Hallo, auf geht's zu einer neuen Folge Green Deal, dem Podcast von Euronet Plus. Ich bin Dagmar Selle und nehme euch heute mit in die Stadt, besser noch in die Großstadt, wenn ihr nicht eh schon in einer lebt. Allein in Deutschland leben schon 3/4 der Bevölkerung in Großstädten, Tendenz steigend. Und damit ist auch klar, wenn wir etwas wirklich Wirkungsvolles gegen den Klimawandel machen wollen, dann da. Aber wie könnte das aussehen? Wie können wir unsere Großstädte in Europa grüner und umweltfreundlicher machen? Passend zum Green Deal will die Europäische Kommission auch Green Cities. Dafür gibt es zum Beispiel die Initiative Green City Accord mit dem Ziel für umweltfreundliche, saubere und gesündere Städte. In der Bewegung europäischer Bürgermeister wollen die dafür sorgen, dass alle Europäer eine bessere Lebensqualität haben und EU-Umweltgesetze schneller umgesetzt werden. Dafür unterzeichnet, wer beitreten will, ein Abkommen, sich intensiv mit seinem Umweltmanagement zu befassen. Ziel ist, bis 2030 saubere Luft, sauberes Wasser, Parks und Grünflächen für alle und weniger Umweltlärm. Mitmachen kann jeder. Klingt jetzt ein bisschen wie die Ich-wünsch-mir-was-Welt, aber hey, nur wer sich bewegt und intensiv mit dem Thema beschäftigt, der erreicht halt auch was und da braucht es ehrgeizige Ziele. In Deutschland ist Hannover aktuell die grünste Stadt, also allein von der Fläche her. Ganze 12% von Hannover sind grün. München mit dem Englischen Garten als größte Parkanlage der Welt schafft es mit 7,5% auf Platz 7. Und wir sollten da unbedingt in andere Metropolen Europas gucken. Portugals Hauptstadt Lissabon zum Beispiel hat 2020 den European Green Capital Award abgeräumt. Unter anderem, weil es in Lissabon eines der größten Netze von Ladestationen für Elektroautos auf der Welt gibt. Dazu noch ein kostenloses Bike-Sharing-Programm. Kopenhagen gehört zu den umweltfreundlichsten Städten der Welt und will in 3 Jahren die erste 100% klimaneutrale Stadt der Welt werden, unter anderem mit 10.000 neu angepflanzten Bäumen und weil schon die Hälfte der Kopenhagener als Hauptverkehrsmittel ihr Fahrrad nutzen. Amsterdam ist ja auch so eine Fahrradstadt in Europa. Mehr als die Hälfte der Einwohner hat da auch schon eine Solaranlage auf dem Dach. Nicht zu vergessen Stockholm. 100% der Energie da stammt aus erneuerbaren Quellen, dazu das bekannte Öko-Wohnviertel Hammarby-Sjöstad. Also ganz schön was los in den europäischen Metropolen. Und bei uns? Da gibt es zum Beispiel das Startup Green City Solutions aus Bestensee bei Berlin. Die bauen Moosanlagen für Städte für eine bessere Luft. Peter Sänger ist der Co-Gründer und hat mir das System mal erklärt.
Ganz kleine unscheinbare Organismen, die quasi auch jeder kennt, aber eher aus dem Vorgarten, die man da gar nicht so gerne in der Wiese hat. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass diese Organismen als das älteste grüne Lebewesen auf unserem Planeten viele Eigenschaften erlangt hat über Millionen Jahre. Und die Krux ist es, die zu technisieren, dadurch stabil und leistungsstark zu machen und dann für unsere urbanen Lebensräume nutzbar zu machen. Der Effekt, dass Moose über diese Jahrmillionen gelernt haben, alles, was sie zum Leben brauchen, aus der Luft zu nehmen. Das heißt, sie haben keine Wurzeln, kein aktives Leitgewebe, um Wasser und Nährstoffe zu transportieren. Und da passt es natürlich sehr gut, dass den Feinstaub, den wir als sehr gefährlich einschätzen und von Menschen gemacht ja sehr viel emittieren, diese Moose als einen Nährstoff aus der Luft betrachten. Dementsprechend sind die genau so gemacht, dass sie den Feinstaub perfekt aufnehmen können und dann verstoffwechseln, was der schöne Nebeneffekt ist. Die sind nie so richtig voll oder vergleichen wir es mit einem Staubsaugerbeutel, den man wechseln muss. Die Moose, die transformieren das in Biomasse um und sind dadurch eben ein regenerativer Filter.
Ja, aber ist das Moos nicht sehr anfällig für pralle Sonne?
So ist es. Und da haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, bis die Lösung so gut war, dass den Moosen eben nichts passiert. Da gehört dazu, dass man sie eben nicht am besten im Süden exponiert, Vollgas in die Sonne stellt, sondern verschattet und auch beim Installieren darauf achtet, dass man sie eben bestmöglich platziert.
In London, Berlin oder Bonn ist Green City Solutions zum Beispiel mit seinen Moosmodulen. Als Fassadenprojekt läuft das Ganze in Paderborn, Darmstadt oder auch Hagen, um mal ein paar Beispiele zu nennen, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Jetzt kommen wir allerdings wieder an die Stelle, wo es irgendwie unbequem wird, denn alle Maßnahmen bringen nichts, wenn wir weitermachen wie bisher. Aber auch da gibt es mittlerweile viele grüne Wellen, die uns mal eben locker mit aus der Komfortzone nehmen. So wie die Bewegung oder besser der Verein meines Experten der heutigen Folge. Martin Glöckner von Green City München, dem größten Umweltschutzverein der Stadt, der sich für eine grünere Großstadt einsetzt. Ja, dann erstmal schönen guten Tag, Herr Glöckner. Grüße Sie.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, Herr Glöckner, es gibt, glaube ich, wenn es um grünere Städte geht, keinen besseren Experten als Sie mit Ihrem Verein Green City München. Denn Experten sagen, dass der Kampf gegen den Klimawandel in den Großstädten entschieden wird. Was denken Sie?
Ja, das stimmt definitiv. Das liegt allein schon daran, dass ein Großteil der Bevölkerung ja inzwischen in Städten wohnt. Seit 2008 ist es die Hälfte und die Tendenz nimmt weiter zu. Das heißt, die Menschen ziehen immer mehr in Städte und folglich wird da auch am meisten Energie verbraucht, am meisten konsumiert und folglich auch am meisten CO2 oder deren Äquivalente ausgestoßen.
Wie kann denn der Kampf gegen den Klimawandel in den Großstädten aussehen?
Wir müssen vielleicht zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist tatsächlich, dass wir versuchen müssen, eben die klimawandelnden Faktoren, also CO2 und andere Treibhausgase, zu reduzieren oder komplett einzustellen, deren Ausstoß. Das andere ist die Anpassung an den Klimawandel. Was Punkt 1 angeht, gibt es verschiedene Faktoren. Das ist vor allen Dingen im Bereich der Gebäude, die stärker gedämmt werden müssen, sodass sie eigentlich möglichst kaum noch Wärme benötigen oder zumindest auch keine Wärme mehr nach außen lassen. Das andere ist im Bereich auch der Mobilität, wo wir eben auch sehr viel CO2 ausstoßen und auch andere Treibhausgase. Und die Idee ist eigentlich letzten Endes, dass wir auch in den Städten beispielsweise so viele erneuerbare Energien erzeugen, dass wir damit eben nicht nur unseren Strombedarf abdecken können, sondern gleichzeitig auch den Wärmebedarf und den Mobilitätsbedarf. Das heißt, das nennt man Sektorenkopplung. Man versucht mit Strom eigentlich zukünftig einen Großteil unserer Bedürfnisse zu befriedigen und das eben erneuerbar.
Was ist das Hauptproblem der Großstädte?
Naja, das Hauptproblem ist, dass hier eben tatsächlich sehr viel Energie verbraucht wird. Und warum das noch nicht besser in den Städten klappt, liegt vor allen Dingen auch an den Gebäuden. Sie müssen sich vorstellen, wir wollen ja im Jahr 2050 komplett CO2-neutral sein. Das heißt, eigentlich dürften wir bis dahin gar keine Klimagase mehr ausstoßen. So, das würde aber bedeuten, dass sämtliche Häuser, die heute gebaut werden, bereits einen Standard haben, entweder von Plus-Energiehäusern oder zumindest mal von Null-Energiehäusern, die also nicht mehr Energie verbrauchen, als sie selber erzeugen, idealerweise. Das passiert aber nicht und darüber hinaus haben wir eben ja sehr, sehr viele Gebäude im Bestand und die müssten auch ebenfalls bis zum Jahr 2050 auf diesen Standard gebracht werden. Das heißt, wir müssten momentan eigentlich ungefähr 2-3%, wahrscheinlich inzwischen sogar schon 3-4% der Gebäude, die wir in den Städten haben, pro Jahr besser dämmen und mit einer besseren Energieversorgung ausstatten. Und das ist einfach sehr teuer und ist für Privatpersonen auch schon schwer zu besorgen. Da muss es entsprechende Anreizprogramme geben. Aber das ist für Unternehmen, für Gewerbe und für die Verwaltung, für die städtischen Gebäude einfach auch ein Riesenkostenfaktor.
Sind es denn nur die Gebäude oder gibt es noch andere Schrauben für grünere Städte, wo Sie sagen würden, es ist viel wichtiger, die zu stellen?
Also das hängt immer davon ab, wie die Gebäude eben auch mit Energie versorgt werden. Wir in München haben ja den großen Vorteil, dass unter uns heiße Quellen sind, die wir direkt anzapfen können. Das heißt, hier kann die Energieversorgung über Geothermie zu einem Großteil abgedeckt werden, aber das ist halt wieder mal eine Sonderlage in München. Das gilt halt leider nicht für alle Städte in Deutschland oder in Europa. Darum muss man eben da gucken, dass man auf eine andere Art und Weise diese Energie erzeugt. Und das geht zum Beispiel eben an den Häusern direkt, also mit Photovoltaikmodulen, also solchen kleinen Modulen, die eben aus Sonnenenergie Strom erzeugen, die wir nicht nur auf den Dächern, sondern auch an den Fassaden und teilweise sogar auf den Fenstern aufbringen können. Die sind transparent und sehr, sehr dünn und erzeugen dennoch Strom. Und wenn wir diesen Strom dann zusätzlich noch in unseren Kellern speichern und dann erst wieder abrufen, wenn wir ihn tatsächlich benötigen, dann haben wir schon einen Großteil gewonnen tatsächlich.
Es laufen ja viele Projekte, wo Sie gerade schon Solarmodule ansprechen. Gibt es ja zum Beispiel Radwege mit Solarzellenpflasterung in den Niederlanden. Es gibt CO2-Absauganlagen wie in der Schweiz oder auch so vertikale Moosgärten. Was halten Sie von diesen Ideen? Sind die massentauglich?
Ja, also Solarzellen, Radwege kenne ich auch, aber halte ich jetzt für noch nicht so massentauglich. Sie sind, glaube ich, noch sehr, sehr teuer gewesen. Das war ein Pilotprojekt. Aber tatsächlich Solarzellen werden mit Photovoltaikanlagen werden wir zukünftig die Städte tatsächlich auch ich will nicht sagen zupflastern können, aber wir werden auf jeden Fall einen nicht unerheblichen Teil der Gebäude, des Gebäudebestandes damit ausstatten können, wie gesagt, an Aufdächern, an den Fassaden und teilweise vielleicht auch auf den Gehwegen. Das muss man dann ausprobieren. Es gibt ja auch bereits ein Auto, das mit Solarzellen ausgestattet ist. Vom CO2-Absaugen halte ich persönlich überhaupt nichts. Das ist der Versuch einer technischen Lösung. Und dieses CO2, das ist dann die Frage, wohin damit? Man möchte es industriell verwerten. Das kann man zu einem gewissen Teil machen. Aber ansonsten brauchen wir einfach riesige unterirdische Speicheranlagen für die Milliarden Tonnen CO2, die wir ja eigentlich aus der Atmosphäre absaugen müssten, die wir dann verflüssigen und in die Erde pressen. Und dort muss sie dann die nächsten 100.000 Jahre bleiben. Also das ist so ein ähnliches Problem wie bei einem Atommüll. Deswegen halte ich von CO2-Abscheidung und Speicherung derzeit nicht so viel. Aber es ist wahrscheinlich eine der ganz wenigen Methoden, mit denen wir überhaupt den Klimawandel noch so ein Stückchen weit auffangen können in den nächsten Jahrzehnten. Bei den Moosgärten oder Mooswänden, das funktioniert in der Regel tatsächlich nicht. Jedenfalls bei den bisherigen Versuchen, die gelaufen sind. Weil diese Moose erstens teilweise, wenn sie an Straßen aufgestellt sind, auch sehr empfindlich sind, was die Schadstoffe angeht, dann vertragen sie keine direkte Sonneneinstrahlung. Sie müssen also im Schatten stehen, sie müssen gut mit Wasser versorgt werden, die Luft darf nicht zu schlecht sein. Und ihre Leistung, ihre Reinigungsleistung ist zwar vorhanden, aber eben auch nicht so groß, wie man sich das wünscht. Also man muss eher versuchen, mit Bäumen, die immer noch den größten Abkühlungseffekt haben, oder eben auch mit Fassadenbegrünungen mit einfachen Pflanzen wie Efeu oder Wein oder eben auch vielen anderen rankenden Pflanzen, die auch gar nicht direkt an der Fassade angebracht werden müssen, sondern auch davor in einem eigenen Trägersystem stehen können, die Gebäude oder die Stadt insgesamt intensiver zu begrünen, um sie eben auch abzukühlen. Denn das ist der andere Punkt, den wir in den Städten haben. Nicht nur, dass sie sehr viel CO2 verursachen, sondern gleichzeitig leiden die Städte auch sehr stark unter dem Klimawandel als Hitzeinseln, weil sie eben viel stärker verdichtet sind, weil wir dort sehr viel Energieerzeugung auch durch Motoren und Ähnliches haben. Und deswegen sind Städte nicht selten 4 bis 6 bis 8 Grad wärmer als das Umland. Und da müssen wir gucken, wenn wir nicht lauter Tropennächte und Hitzetage haben wollen, wo es dann zu massiven gesundheitlichen Schwierigkeiten kommt und auch zu vielen Todesfällen, dass wir diese Städte abkühlen. Und das kann man durch eine grüne und durch eine blaue Infrastruktur. Die grüne Infrastruktur bedeutet eben alles, was grün ist, also überall zu versuchen, Pflanzen hinzusetzen, die dann Wasser verdunsten können, um eben deutlich abzukühlen. Dass die blaue Infrastruktur bedeutet zum einen, offene Wasserflächen zu schaffen, sei es Gewässer oder Seen, oder eben auch Wasser zum Beispiel zu versprühen, wie das in Teilen südlicher, südeuropäischer Länder auch schon der Fall ist, in den Fußgängerzonen, wo so kleine Düsen einfach die Passanten mit ein bisschen Wasser besprühen, was einfach sehr stark zur Abkühlung beiträgt. Und gleichzeitig müssen wir darauf achten, in den Städten, dass das Niederschlagswasser, was runterkommt, dass wir das möglichst speichern. Deswegen spricht man von einer Schwammstadt oder von einer Sponge City. Denn zum einen kann es verhindern, dass wir bei Starkregenereignissen eben auch Überflutungsereignisse in den Städten haben, dass die Keller volllaufen und die Straßen überfluten. Das müssen wir natürlich verhindern. Und gleichzeitig ist dieses Wasser so unglaublich wertvoll, weil es eben zur Abkühlung beitragen kann. Und wenn es uns gelingt, dieses Wasser zu speichern und damit gleichzeitig die grüne Infrastruktur zu versorgen, dann haben wir in den Städten schon sehr viel gewonnen.
Wie bekommen wir denn mehr Grün in die Städte? Im Prinzip kann man doch sagen, ist doch eh alles schon zugebaut.
Ja, genau. Das ist natürlich der große Vorteil auch von Städten. Sie treten so ein bisschen der Entsiegelung oder Entsiedlung auch bei. Das heißt, eigentlich ist es ganz gut, dass die Menschen sich in den Städten zusammen, dass sie da zusammenrücken. Dann haben wir nämlich viel mehr Platz im ländlichen Raum, um dort eben Lebensmittel anzubauen oder Energiepflanzen. Und um dort auch CO2 zu speichern, im Humus, in den Wäldern oder in Mooren. Und deswegen müssen wir in den Städten in die Höhe bauen und gleichzeitig aber eben darauf achten, dass wir mit Frischluftschneisen, mit Begrünungen an den Fassaden, an den Dächern, entlang der Straßen, in den ganzen Freiräumen eben dann auch für einen Ausgleich sorgen. Denn man weiß, dass wir immer noch als Menschen sehr stark vom Grün und von der Natur abhängig sind. Das ist sehr erträglich für unsere Gesundheit. Und wir brauchen tatsächlich den Blick auf etwas Grünes. Und wir müssen uns irgendwie auch im Grünen aufhalten können. Es gibt zahlreiche Studien dazu zum Thema Gesundheit und auch Psyche, dass man weiß, wer sich im Grünen aufhält, der wird einfach ruhiger, Der Blutdruck geht runter, der Puls geht runter. Und das reicht sogar manchmal schon aus, wenn man aus dem Bürofenster schaut und auf eine grüne Fassade schaut. Das hat durchaus eine relevante Wirkung. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir tatsächlich alles, was irgendwie bepflanzbar ist, bepflanzen. Und das bedeutet eben auch, dass wir den Raum umverteilen, den wir in den Städten haben. Wir haben noch sehr, sehr viele Parkplätze im öffentlichen Raum. Jedes Auto nimmt ungefähr 12 Quadratmeter weg. Da kann man ganz andere Dinge machen. Da kann sich die Bevölkerung aufhalten, da kann Nachbarschaft stattfinden und da kann auch gepflanzt werden. Ja, sowohl zur Selbstversorgung wie auch zur Abkühlung und einfach zur Entspannung. Und darum ist eines der wesentlichen Konzepte, dass wir die Autos, zumindest mal erstmal den stehenden Verkehr, aber darüber hinaus auch einen guten Teil des fahrenden Verkehrs aus den Städten herausholen und stattdessen diese öffentlichen Räume besser gestalten.
Gibt es Lieblingsprojekte von Ihnen für grünere Städte, wo Sie sagen, das würde ich total gerne in meine Heimatstadt oder generell nach Deutschland holen?
Ja, also es gibt natürlich immer wieder Städte, die sich Mühe geben, tatsächlich auch deutlich grüner zu werden oder eben mit sehr innovativen Projekten versuchen, ja, ihre Städte einfach grüner zu machen und da auch Dinge zu zeigen. Eins dieser Dinge ist der Bosco Verticale in Mailand. Das ist ein Hochhaus, wo Wälder mit in das Haus eingebaut wurden. Das ist wirklich ein fantastisches Gebäude und es ist ganz, ganz toll anzusehen. Es gibt auch viele Künstler, die sich damit befassen, richtige Mosaike und Bilder aus Pflanzen zu machen, die dann über viele Jahre an den Fassaden auch bleiben können. Wenn es jetzt mal ein bisschen weggeht von dem Grün und auch zu technischen Lösungen, so kann man sicherlich sagen, in Barcelona sind sie gerade sehr, sehr gut dabei, mit Anreizprogrammen auch für die Bevölkerung vor Ort den Umbau des Gebäudebestandes voranzutreiben hin zu weniger Energieverbrauch. Also wenn man dort andere Heizungssysteme oder eine Dämmung oder so weiter einbaut, dann kriegt man teilweise bis zu 60% der Kosten erstattet. Darüber hinaus, wir kennen Paris, da wissen wir, dass dort auch sehr viele Autos derzeit aus der Stadt einfach verbannt werden und gleichzeitig versucht man dort gemeinsam mit den Bürgern die Begrünung dieser Städte voranzutreiben. Ein ganz wesentlicher Punkt ist übrigens, dass man die Bürger mit einbindet, das machen wir bei Green City in München auch, dass wir gemeinsam mit den Bürgern eben diesen öffentlichen Raum gestalten. Und man staunt tatsächlich, wie viele Leute dann bereit sind zu sagen, ich brauche mein Auto in der Stadt sowieso nicht, ich möchte es eigentlich am liebsten auch gar nicht fahren, weil dann ist der Parkplatz weg und ich kriege ihn nicht wieder. Und dann kann ich es eigentlich auch gleich verkaufen. Und es gibt auch eine Studie von BMW zum Beispiel, die auch herausgefunden hat, dass 35% der Bevölkerung in München, in Hamburg und Berlin sofort auf ihr Auto verzichten würden, wenn man ihnen eine attraktive Alternative anbieten würde durch den ÖPNV oder durch Carsharing-Systeme. Und das ist einfach schon mal ein sehr guter Umstand. London ist super, weil sie als erstes die City Maut eingeführt haben und damit gute Kontakte gemacht haben. Und es gibt viele andere Städte, Prag beispielsweise, wo dann die U-Bahn kostenlos ist für die Bürger. Auch das ist sicherlich sehr, sehr ein wichtiger Schritt, um weitere Anreize zu schaffen, um die Bevölkerung eben auch vom Auto wegzubekommen.
Wo liegt denn der Schlüssel, die Bevölkerung mitzunehmen oder vielleicht auch ganz knallharte politische Vorgaben zu machen?
Sowohl als auch. In der heutigen Zeit ist man ja immer schnell angegriffen, wenn man sagt, ja, da braucht man strengere Regeln und da braucht man gesetzliche Vorgaben und Rahmenprogramme. Aber ohne geht es leider nicht. Also wir haben das mehrfach schon gesehen mit irgendwelchen Selbstverpflichtungen seitens der Industrie oder auch der Automobilindustrie, die gesagt haben, ja, wir kümmern uns darum, das machen wir schon und das hat halt nie funktioniert. Deswegen brauchen wir ganz klare Vorgaben und Regeln und gleichzeitig Anreizprogramme. Das ist natürlich tatsächlich ein Spagat, den man da auch gehen muss, denn wir wollen natürlich gleichzeitig unsere Wirtschaftskraft erhalten. Aber man sieht auch am Beispiel der Automobilindustrie, dass das eben nicht gut funktioniert, wenn man nur versucht, die Wirtschaft zu schützen. In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung in Deutschland ja beispielsweise sehr schützend die Hand über die Automobilkonzerne gehalten, was dazu geführt hat, dass sie eben weiter einfach nur ihre Produkte produziert haben und Asien unter anderem ihnen weit voraus ist, was das Thema Elektromobilität angeht. Und jetzt versuchen sie hinterher zu hecheln, weil sie diesen Trend einfach verschlafen haben. Also da muss man einfach eben starke Regularien vorgeben zum einen und Anreizprogramme schaffen, sowohl für die Wirtschaft wie auch für die Bevölkerung vor Ort. München hat das ganz toll gemacht, finde ich. Die geben einen Zuschuss zu Lastenrädern, die man sich anschafft. Das ist ja häufig so, dass Familien dann, wenn sie Kinder bekommen, sich ein erstes, gelegentlich auch ein zweites Auto anschaffen. Und um diesem Trend ein wenig entgegenzuwirken, zahlt die Landeshauptstadt München bis zu 1.000 € Zuschuss für ein neu angeschafftes Elektrolastenfahrrad, mit dem man dann die Kinder transportieren und den Einkauf auch transportieren kann. Und das hat hervorragend funktioniert. Dieser Fördertopf wird regelmäßig genutzt und die Zahl der Lastenfahrräder, die in München fahren, ist massiv gestiegen. Also es war auch ein sehr, sehr gutes Anreizprogramm.
Was sind denn so Dinge, die jeder von uns als Großstädter machen kann, um dafür zu sorgen, dass seine Heimatstadt ein bisschen grüner, ein bisschen umweltfreundlicher wird?
Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Menge von Dingen, die man tatsächlich machen kann. Ich würde vielleicht als allererstes sagen, man wechselt mal zu einem echten Ökostromanbieter. Häufig so die großen Energiekonzerne, RWE, Vattenfall, E.ON etc., die bieten natürlich auch Ökostrom an, aber das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass neue erneuerbare Energieanlagen gebaut werden, sondern die kaufen dann irgendwo grauen Strom auf dem Markt und geben ihm dann irgendwelche Zertifikate, die ihn dann zu einem Ökostrom werden lassen. Ich empfehle tatsächlich eher zu einem der Ökostromanbieter der echten, also sei es jetzt Greenpeace oder Naturstrom oder Elektrizitätswerke Schönau oder Lichtblick oder hier in München haben wir Polarstern. Das sind Anbieter, die ausschließlich erneuerbare Energieanlagen bauen und deren Strom verkaufen und auch mit den Gewinnen, die sie damit erzielen, wiederum in weitere erneuerbare Energieanlagen investieren. Das heißt, das sind Energieversorger, die keine Kohlekraftwerke mehr haben, die keine Gaskraftwerke mehr haben und die eben zu 100% auf Erneuerbare setzen. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die deutlich mehr Kunden noch bekommen. Das Zweite, was sicherlich sehr wichtig ist, Bioprodukte zu kaufen, weil eben auch Kunstdünger und Pestizide massiv zum Klimawandel mit beitragen. Darüber hinaus natürlich regional und saisonal zu kaufen. Insgesamt natürlich auch Wärme und Strom auch nicht zu verschwenden, sondern möglichst zu gucken, dass man es vielleicht von Jahr zu Jahr sogar reduziert. Also man kann ja auch einen Wettbewerb daraus machen, indem man sich sagt, okay, ich gucke mal, ob ich nicht innerhalb der nächsten 12 Monate 5% meines Wärmebedarfs oder meine Wärmekosten und auch meine Energiekosten, meine Stromkosten einsparen kann und gucke mal, wie ich das mache. Gibt es übrigens ein ganz tolles Projekt in Belgien, von einer Neubausiedlung, wo man festgestellt hat, dass ein Teil der Häuser deutlich weniger Strom verbraucht als ein anderer Teil, die aber baugleich waren. Der einzige Unterschied war, dass die Stromzähler bei dem einen sichtbar im Treppenhaus hingen und bei den anderen nicht sichtbar. Und die, bei denen es sichtbar im Treppenhaus hing, die haben massiv Strom eingespart, weil sie nämlich gesehen haben, ach, das ist ja, das kann man richtig sehen, dann gucken wir jetzt mal, was wir machen können. Also das ist eine weitere Möglichkeit. Dann natürlich in der Mobilität. Gucken, dass man eher auf ÖPNV oder auf das Fahrrad zurückgreift, sofern das eben möglich ist. Und wenn man dann irgendwie noch Pflanzen hat oder sogar einen Balkon oder idealerweise vielleicht sogar einen Garten, aber das ist in Städten gar nicht mehr so häufig möglich, dass man keinesfalls Erde kauft, in der Torf enthalten ist. Denn Torf ist der wichtigste und größte CO2-Speicher, den wir haben. Die speichern viel mehr CO2, als das Bäume tun oder Wälder. Und dadurch, dass Torf abgebaut wird, wird dieses CO2 wieder in die Atmosphäre entlassen, vor allen Dingen auch, weil die Torf oder die Moore dann entwässert werden. Und das trägt eben dazu bei, dass dieses Torf sich dann ganz langsam zersetzt und das CO2 wieder in die Atmosphäre aufsteigt. Deswegen bitte niemals irgendwelche Erden kaufen, in denen Torf enthalten sind.
Herr Glöckner, vielen lieben Dank für das Interview.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Grüne Städte der Zukunft. Okay, das klingt in Teilen vielleicht wirklich etwas sehr futuristisch am Zeichenbrett entworfen, aber braucht es nicht genau solche Ideen? Kreative Köpfe, die wie wir jeder sein Puzzleteil zur Lösung des Ganzen beitragen, wo ich ganz bei Martin Glöckner bin und vielleicht sind deshalb die Skandinavier wegen ihrer herrlichen Landschaft grundsätzlich so viel zufriedener als wir. Grüne Natur macht glücklich, ja, und ist auch noch gesund. Also müssen wir das wieder zurück in die Großstädte holen, was wir für den Bau der Häuser lange verdrängt haben. Die Natur. Vielleicht sind vertikale Gärten und Dächer der neue Alltag. Was meint ihr? Schreibt mir oder schickt mir eine Sprachnachricht in die Euronet Plus Community. Die findet ihr bei Facebook und Instagram. Freue mich auf euch und sage Tschüss, bis in 2 Wochen.